Das ist
was für eine Überleitung.
So geniale Überleitung jetzt. Es ist, oh, und es war nicht abgesprochen. Mega.
War es nicht, aber ich mache weiter.
Aber Absicht.
Aber Absicht, das schon, ja. Es hat einfach gerade gepasst. Das war
mega.
Ja. Genau, ich mache weiter und zwar.
Ich wollte nochmal sagen, dass das mega ist.
Horner-Syndrom. Mega, ja. Ich möchte euch einen Fall berichten. Und zwar ein Patient, und jetzt denkt ihr, warum macht ihr das im Journal Club? Aber es kommt gleich noch. Ich stelle dabei ein paar Studien vor und deswegen machen wir das jetzt hier. Genau, also und zwar Zustand nach Ösophagusresektion. Und der Patient hatte vor der Narkoseeinleitung einen thorakalen PDK. Daraufhin erfolgte die Vollnarkose inklusive Arterie und ZVK. Und an Tag 2 nach der OP wurde schon von einer Pupillendifferenz gesprochen. Die hat aber der Schmerzdienst, also unser Schmerzdienst, der die PDKs immer wieder visitiert, in der Visite nicht erkennen können. Also die war einfach da noch, als der da war, noch nicht da, noch nicht ausgeprägt. Und irgendwann später kam dann ein Allgemeinchirurg und hat sich nochmal den Patienten angeschaut, der den auch operiert hat, und hat dann eben diese Pupillendifferenz gesehen und hat an Tag 3 uns dann nochmal Bescheid gesagt und hat gesagt, hier, da ist auf jeden Fall eine Pupillendifferenz, kann die von eurem PDK kommen? Und ich saß in der Ambulanz und saß halt dem Allgemeinchirurgen gegenüber und meinte halt so, ja, ist aber unglaublich selten. Und dann hatte ich gesagt, okay, ich schaue mir den Patienten an und bin hochgegangen und sehe einen Patienten, der ein Horner-Syndrom hat. Was alles zählt zum Horner-Syndrom?
Oha.
Oha.
Jetzt geht's los.
Miosis, Ptosis, Enophthalmos.
Ja.
Ja. In mancher Literatur wird dann auch noch eine Anhidrosis gesagt, aber genau. Das ist jetzt primär im deutschsprachigen Raum eine Miosis, Ptosis, Enophthalmos. Und genau. Wir haben eben das auch nochmal bei diesem Patienten verifizieren können und dann habe ich mich damit beschäftigt, weil nach einer PDK-Anlage ein Horner-Syndrom zu haben, ist schon insgesamt eher ziemlich selten. Und das Horner-Syndrom bezeichnet generell erstmal eine Störung des Sympathikus-Anteils, welcher unter anderem auch das Auge innerviert. Und hierbei kann anhand der Lokalisation der Störung bzw. Schädigung in ein zentrales, ein präganglionäres oder ein postganglionäres Horner-Syndrom unterschieden werden. Bei einem zentralen Horner-Syndrom ist das erste Neuron gestört bzw. geschädigt. Und dies kann zum Beispiel bei einem Hirnstamminfarkt, Stichwort für alle diejenigen, die Neuro als Viertfach zum Beispiel wie ich hatten, Stichwort Wallenberg-Syndrom, da ist ein Infarkt der PICA, also der Arteria inferior posterior cerebelli. Und zusätzlich zeigt sich dann hierbei aber auch noch eine ipsilaterale Gaumensegelparese und eine Hemiataxie. Habe ich natürlich wieder nachgeguckt, wusste ich aber für die... Nein, das wusste ich natürlich nicht mehr, aber ich hatte das fürs Examen mal gelernt. Genau, bei einem präganglionären Horner-Syndrom ist das zweite Neuron gestört bzw. geschädigt, was zum Beispiel durch Tumoren entstehen kann. Und da denken wir an Mama-CA, Bronchialkarzinom oder so ein Pancoast-Tumor, der ja meistens so sehr weit kranial wächst. Oder auch hier, ja, also bei dem präganglionären Horner-Syndrom, kommen wir mit einem iatrogenen Problem mit dazu. Also wir Ärztinnen und Ärzte, die das auch auslösen können. Zum Beispiel eben durch so eine Nervenblockade, wie wir eben schon geschildert hatten. Und das postganglionäre Horner-Syndrom, nur um das zu vervollständigen, ist gekennzeichnet durch eine Störung bzw. Schädigung des dritten Neurons. Dies kann zum Beispiel durch eine Dissektion der Arteria carotis interna, durch einen Tumor oder auch durch Clusterkopfschmerzen mal entstehen. Die typische Klinik ist eben diese Miosis bei erhaltener Pupillenreaktion beidseits. Die Miosis entsteht durch einen Ausfall des Musculus dilatator pupillae. Die Pupillenweitstellung kann auf der betroffenen Seite aber verzögert sein. Ptosis durch den Ausfall vom Musculus tarsalis superior und dann eben noch so ein Pseudo-Enophthalmus, Pseudo in Klammern, kann auch ein richtiger sein, durch den Ausfall des Musculus orbitalis bzw. ein höherer Stand des Unterlides. Und hier herrscht dann in der Literatur keine Einigkeit über die Pathogenese. Zusätzlich können eben auch noch diese Symptome auftreten wie Anhidrosis, Vasodilatation oder sogar eine Heterochromie, also eine unterschiedliche Färbung der Iris, wobei ich da irgendwie mir nicht erklären kann, wie das zustande kommt und ich habe auch nichts dazu gefunden. Falls es mir jemand erklären kann, haut's raus. Und nun hatte ich jetzt schon angesprochen, dass das Horner-Syndrom auch iatrogen bedingt sein kann. Und dieses Mal sind eben nicht nur die ChirurgInnen schuld, die ja auch manche Sachen dann bedingen können, sondern wir AnästhesistInnen. Unter anderem eben auch durch eine PDA. Und hierbei sind in der Literatur sowohl thorakale und jetzt kommt's als auch lumbale PDKs als Auslöser beschrieben. Und das fand ich irgendwie wild. Das kann eben in äußerst seltenen Fällen auch wirklich mal ein Horner-Syndrom hervorrufen. In aller Regel ist es reversibel, man sollte es aber erkennen und eben dann auch damit umgehen können. Und zunächst einmal muss man sagen, dass die Literatur relativ wenig ist und die Inzidenz eines Horner-Syndroms insgesamt, zum Beispiel jetzt in der geburtshilflichen Anästhesie nach lumbaler Periduralanästhesie, mit 0,4-4% angegeben wird. Dazu habe ich zwei Case Reports mitgebracht. Der erste Fall ist eine 38-jährige ASA2-Patientin, die eine laparoskopische Endometriose-Entfernung bekommen sollte. Und wegen des extragenitalen Befalls wurde auch eine Darmresektion durchgeführt, weshalb die Indikation für ein PDK gestellt wurde. Und bei Skoliose wurde dann mehrfach punktiert. Und dann PDK für TH9-10 etabliert. Loss of Resistance war 6 cm, Vorschub auf 11 cm. Testdosis mit Bupivacain 0,5% war ohne pathologischen Befund, also ohne Ausfallerscheinung. Aspiration war negativ vorher. Und intraoperativ wurden dann nochmal 10 ml 0,75%iges Bupivacain und 10 Mysofenta epidural appliziert und danach eben weiter mit Ropi 0,2% und 20 Mysofenta mit in die Pumpe mit einer Laufrate von 8 ml pro Stunde. Ich denke, diejenigen unter uns, die jetzt als AnästhesistInnen tätig sind, denen sagt das alles was ich gerade gesagt habe. Ansonsten kann man sich merken, es ist im Endeffekt ein relativ ähnliches Vorgehen wie wahrscheinlich in den meisten Kliniken für einen normalen PDK, den man normal befährt. Vielleicht mit Variablen unterschiedlich ein bisschen. Nach der Extubation, das war natürlich alles noch intraoperativ extubiert, hat man die Patientin dann und hat sich recht schnell ein linksseitiges Horner-Syndrom gezeigt mit zusätzlicher motorischer Schwäche der Zunge, linksseitigem Tränenfluss und einer partiellen Hemiparese linksseitig. Und daraufhin wurde natürlich unmittelbar eine MRT-Untersuchung, also CMRT, HWS und BWS gemacht. Und es zeigte sich keine Pathologie, die für eine Fehllage des Katheters irgendwie sprechen wurde, aber es konnte auch nicht so ganz ausgeschlossen werden. Der PDK wurde natürlich dann entfernt und die Symptomatik war bis zum Abend hin dann wieder vollständig rückläufig. In der Literatur findet man dann folgende Ursachen, die diskutiert werden. Da gibt es aber keinen klaren, so ist es auf jeden Fall. Und zwar wird dann diskutiert, dass es eine asymmetrische Position des Katheters gibt, eine subdurale Injektion, die Lagerung der PatientInnen bzw. anatomische Besonderheiten des jeweiligen Epiduralraums, eine hohe epidurale Ausbreitung des Lokalanästhetikums mit einer hohen symptomatischen Blockade. Ich glaube, ich wollte da eigentlich sympathischen Blockade, aber gut schreiben. Aber auch eine Variabilität der sympathischen Innervation der okulomotorischen Muskulatur ausgehend von TH4 ist denkbar. Und zusätzlich kann auch eine erhöhte Sensibilität sympathischer präganglionärer Typ B-Fasern vorliegen. Also irgendwie alles so ein bisschen schwammig. Da gibt es von Lubeno et al. Major-Kriterien und zwar 1988 wurden die wohl irgendwie schon mal vorgestellt und ich habe versucht, dieses Paper zu finden, habe es leider nicht mehr im Original irgendwo kriegen können. Wahrscheinlich gibt es das nur noch in einer Printausgabe, die in irgendeiner Bibliothek steht, aber ja, ich habe es leider nicht bekommen. Und Major-Kriterien wären dann für das Vorliegen sozusagen einer solchen Periduralanästhesie-assoziierten Horner-Syndrom-Symptomatik, dass man erstmal primär einen negativen Aspirationstest hat und dann zusätzlich eine ausgedehnte thermosensorische Blockade. Das heißt also, man muss vorher auf jeden Fall wissen, man hat jetzt nicht eine spinale Lage. Und Minor-Kriterien waren dann noch zusätzlich eine Hemiparese, das Horner-Syndrom als Ausdruck der hohen sympathischen Blockade, ein beobachteter Wirkbeginn bzw. Symptombeginn. Und genau, das waren so die Kriterien, die er dafür irgendwie für dieses Sympathische mal beschrieben hat. Der zweite Fallbericht, ich mache es auch kurz, ist ein Horner-Syndrom circa 10 Minuten nach lumbaler Periduralblockade, was beschrieben wurde. Und nach 60 Minuten sind dann die Symptome von selbst wieder verschwunden, woraus die Autoren hier schlussfolgerten, dass es eine benigne Komplikation bei einer Epiduralanästhesie zu sein scheint, es aber auch der Beginn einer hohen Blockierung sein könnte. Und hier nehmen die AutorInnen an, dass Schwangere prädisponiert sind. Der dritte Fall ist ein 18-jähriger Mann mit bipulmonaler Metastasierung eines Ewing-Sarkoms, der zur OP einen thorakalen PDK bekommen hatte. Und hier zeigt sich 57 Stunden nach PDK-Anlage eine Myosis, Pschosis und eine Anhidrosis, also auch eines der Kriterien sozusagen. Und nach einer Stunde nach Pausieren des PDKs zeigte sich dann auch wieder eine deutlich rückläufige Symptomatik, obwohl Ropivacain ja eigentlich eine Eliminationshalbwertszeit von ungefähr 110 Minuten hat. Also kann man sagen, es ist überall rückläufig, aber eben schon eine Sache, die passieren kann nach Periduralanästhesie. Und die US-Amerikaner machen es sogar so, dass sie für eine komplette Mastektomie auch einen PDK legen. Ich kenne das nicht. Kennt ihr das? Für Mastektomie PDK-Anlage? Nee, hier wird keine mit dem Kopf geschüttelt. Ach so. Ja, okay. Johannes hat aber auch mit dem Kopf geschüttelt.
Kenne ich nicht.
Mhm. Genau. Und die haben halt auch irgendwie eine Inzidenz davon von so ungefähr 1,4% angegeben. Wobei dann nach 180 Minuten, nachdem der PDK nicht mehr befahren wurde, alle Symptome auch wieder nicht mehr zu sehen waren. Und bei einem Patienten konnte radiologisch gezeigt werden, dass das Ropivacain bis zu einem zervikalen epiduralen Level angestiegen ist. Und das war dann vermutlich dieser Auslöser. Also Fazit meines ganz kurzen Einblicks in diese relativ seltene Komplikation ist, dass sobald der PDK pausiert wird, die Symptome in aller Regel auch zumindest auch in allen Fällen, die von mir recherchiert wurden, rückläufig war, nach einer Zeitspanne von einer bis mehreren Stunden und nicht mehr nachweisbar gewesen ist, dass man aber auf jeden Fall eine Pausierung vornehmen sollte, falls man ein Horner-Syndrom erkennt, damit es nicht zu einer weiteren Blockierung und bleibenden problematischen Symptomen kommen könnte.
Ultra spannend. Ich hänge mental gerade noch so ein bisschen bei dieser Mastektomie-Sache fest, ehrlich gesagt, weil ich frage mich gerade, man muss doch dann den PDK ja sehr hoch anlegen oder sehr weit, also sehr bis sehr hoch aufspritzen, weil du brauchst ja eine Wirkung auf Höhe der Mama, damit das was bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann das Risiko ja höher ist, dass das halt einfach noch höher aufsteigt.
Ja, wobei wir ja auch zum Beispiel bei thorakalen Eingriffen.
Ja, das stimmt.
PDKs legen, also die jetzt zum Beispiel irgendwie eine Lobektomie oder sowas bekommen. Und man sieht da jetzt nicht regelhaft, dass da eben ein Horner-Syndrom ist. Also, und das hat ja auch die Literatur gezeigt, dass es jetzt nicht primär bei den Thorakalen häufiger ist. Ja, man geht dann auch noch davon aus, dass es ja vielleicht zwischen den beiden Schichten irgendwie daran schneller hochsteigen kann, weil du eben doch nicht ganz im Periduralraum bist oder eben einmal kurz dadurch punktiert hast oder wie auch immer. Aber ja, die Literatur ist leider nicht ganz so klar, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach an den wenigen Fällen, die es davon gibt.
Aber richtig, richtig spannend auf jeden Fall und vielen Dank, dass du das mitgebracht hast und dass wir das jetzt alle wieder besser auf dem Schirm haben, dass das was ist, worauf man aufpassen muss.
Ich habe ehrlich gesagt, als ich das erste Mal das gedacht habe oder gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist doch schon wieder irgend so ein Quatsch, dass irgendjemand sagt, dass der PDK macht das bis da oben hin, weil der ist doch da lumbal. Und da musste ich mich selber revidieren und musste sagen, aha, stopp, Dana, da hast du falsch gedacht, deswegen wollte ich das teilen.
Ja, voll, nee, richtig cool.